Macht euch keine Sorgen, meine Lieben. Andreas Wojak erzählt die Geschichte einer deutschen Familie im Spiegel von Kriegsbriefen.
Heute sehe ich eben wie jeden anderen Krieg als eine bedauerliche Entgleisung dessen, was unter Umständen bei den Möglichkeiten, die in Menschen sind, anders hätte laufen können. Aber nicht nur den Zweiten Weltkrieg, sondern eigentlich jeden anderen Krieg und auch alle Kriege, die heute laufen. Aber im Übrigen meine ich auch, dass man sich nicht ausklinken kann aus seiner Zeit. Man kann nicht sagen, also eigentlich bin ich das ja gar nicht gewesen und eigentlich war das ja etwas, was mir gar nicht passte oder auch was zum Beispiel global gesagt dem deutschen Volk gar nicht gemäß war. Ich meine immer, es ist so gewesen und es ist passiert und es hat irgendwelche Ursachen und es hat irgendwelche Gründe gehabt.
Margareta Schon, Jahrgang 1926, von Beruf Altenpflegerin, seit einigen Jahren Rentnerin.
Am 29. August 1944 schrieb die 17-jährige Margareta einen Brief an ihren anderthalb Jahre älteren Bruder, der bei der Marine war.
Auch ich in der Schule. Lieber Albert, zu Hause komme ich doch nie zum Schreiben, da will ich es jetzt mal wagen. Wir haben Chemie und reden vom Bau der Atome. Ich verstehe nicht alles. Die meisten schlafen. Der Direktor meinte heute, der Krieg würde in Kürze siegreich beendet sein. Frau Hoffmann ist allerdings anderer Meinung. Wenn die nun nicht noch einmal im KZ landet, ich fürchte sehr. Sie nimmt sich immer mehr heraus. Ich freue mich sehr, dass jetzt endlich der Herbst gekommen ist. Es ist nur schrecklich, dass man immer an den Krieg denken muss. Sieht ja augenblicklich nicht gerade rosig aus. Aber merkwürdig. Kein Mensch denkt daran, dass es vielleicht schlecht ausgehen könnte. Wie denkst du als Laie mit deinem kleinen Menschenverstand darüber? Das bist du doch immerhin noch. Trotz deiner gehobenen militärischen Stellung. Siehst du schwarz und hast Angst? Oder bist du ein überzeugter Nationalsozialist und Idealist geworden? Herzliche Grüße, deine Heta.
Heta war die Abkürzung für Margareta. Bei der in dem Brief erwähnten Frau Hoffmann handelte es sich um die Frau des Dorflehrers. Der Brief gehört zu einer Sammlung von rund 1200 Exemplaren, die von Heta, ihrem Bruder Albert und den Eltern Johann und Nanni Schon stammen.
Die Familie Schon lebte in Spetzerfehn, einem kleinen Dorf nahe der Kleinstadt Aurich in Ostfriesland. Johann Schon war vor dem Krieg Büroangestellter. Als zusätzliche Lebensgrundlage diente eine kleine Landwirtschaft. Weitere Familienmitglieder waren die jüngste Tochter Bertha, die an einer schweren Körperbehinderung litt, sowie ein betagtes Geschwisterpaar, Tante Johanne und Onkel Albertus.
Johann Schon wurde im Februar 1940 zum Heer eingezogen. Nach dem deutschen Angriff auf die Niederlande, Belgien und Frankreich, der am 10. Mai begann, gehörte er als Gefreiter zu den Besatzungstruppen hinter der Front.
Beginn des Briefwechsels.
Niederlande, 15. Mai. Meine liebe Nanni, ihr Lieben. Wo wir jetzt sind, war gestern noch Kampfgebiet. Einige Dörfer haben schwer gelitten. Dazu sind die Brücken gesprengt, Straßensperren aufgebaut und so weiter. Die Einwohner waren erst geflüchtet, jetzt kehren sie aber zurück. Die meisten sind froh, dass wir hier sind und nicht die Engländer. Gestern haben wir so recht eine Fahrt durch das blühende Land gemacht. Ihr glaubt gar nicht, wie schön es hier ist. Ein Obst- und Blumengarten neben dem anderen. Und dann all die schönen Landhäuser. Dazu das schönste Sommerwetter. Es ist doch ein himmelweiter Unterschied gegen früher. Früher im Weltkrieg mussten wir tippeln mit dem Tornister auf dem Rücken, bis uns schwarz vor Augen wurde. Jetzt fahren wir per Auto oder mit dem Fahrrad. Dir, meine liebe Nanni, und euch allen recht herzliche Grüße, Johann.
Ich würde sagen, wir haben ihn als sehr gutmütig, als sehr hilfsbereit, aber auch als etwas zurückhaltend in seinen persönlichen Äußerungen empfunden.
Johann Schon, der 1968 gestorben ist, stammte aus einer großen Familie in Spetzerfehn, jenem Dorf, in dem er sein ganzes Leben verbrachte, abgesehen von den beiden Kriegen. Die Vorfahren waren ursprünglich Moorkolonisten, später dann Binnenschiffer, die zugleich kleine Landstellen bewirtschafteten. 1923, im Alter von 29 Jahren, heiratete er. Seine Frau Nanni kam aus einem Nachbardorf. Ihr Vater hatte dort einen florierenden Malereibetrieb besessen, allerdings durch Kriegsanleihen und Inflation das ganze kleine Vermögen verloren.
Nanny Schon, die 1985 im hohen Alter starb, hat in ihren letzten Lebensjahren keinen Hehl daraus gemacht, dass sie der Nazi-Ideologie einmal verbunden war. Sie habe daran geglaubt und sich blenden lassen, sagte sie später.
Meine Mutter war für mich eigentlich jemand, die immer beschäftigt war, die immer zu tun hatte, was sicherlich mit an dem schwierigen Haushalt mit meiner schwer behinderten Schwester lag. Dann war Landwirtschaft, Garten und Kinder mussten zur Schule. Sie war immer beschäftigt, sie war immer fleißig, sie war sehr tüchtig. Und wir haben sie, glaube ich, wohl als etwas strenger empfunden als meinen Vater in unserer Kinderzeit.
Spezafin, Sonntag, 19. Mai 1940. Mein lieber Johann, deine Nachricht heute Morgen war für uns die schönste Freude am Muttertag. Als du deinen Brief schriebst, hatte Holland schon einen Abend vorher die Waffen gestreckt. Wie froh und dankbar können wir doch sein, dass wir nicht auf diese Weise den Krieg kennenzulernen brauchen. Der Rundfunk meldete soeben, dass zwischen Besatzungstruppen und Bevölkerung ein gutes Einvernehmen herrscht. Es mutet einen doch sonderbar an, heute in den Heeresberichten dieselben Namen zu hören wie vor 25 Jahren. Nun noch einiges von hier. Uns geht es allen sehr gut. Zur Feier des Tages hatte ich einen Kuchen gebacken. Nachmittags habe ich die Kinder geknipst. Unsere Kuh gibt die letzte Zeit 29 bis 30 Liter Milch. Wir grüßen dich alle und besonders herzlich deine Nanny.
Niederlande, westlich von Arnheim, 19. Mai. Meine liebe Nanny, ihr Lieben alle. Wir fahren bei schönstem Wetter Tag für Tag durch das schöne Holland. Wir räumen auf, bergen Munition und so weiter. Wüst sah es in der holländischen Stellung aus. Hunderte von Kisten Zwieback, Tabak und so weiter lagen dort, dazu Wäsche in allen Schattierungen. Ich habe mir von Kopf bis Fuß reine Wäsche angezogen. Wir können ja leider nicht viel mitschleppen, aber 2 Pfund Tee habe ich doch. Hoffentlich kann ich es euch bald schicken. Schokolade mag ich gar nicht mehr sehen. Die Bonbonbüchsen stehen auf dem Tisch. Es ist wie im Schlaraffenland. Wenn der Vormarsch so schnell weitergeht, ist der Krieg hoffentlich bald zu Ende. Es ist doch großartig, wie alles klappt.
Spezafin, Sonntagabend, 2. Juni. Mein lieber Johann, herzlichen Dank für den Tee. Welche Aufregung die Pakete mit sich brachten, kannst du dir wohl kaum vorstellen. Schwager Albert, der dahinter gekommen war, hatte sich schon in der Post zu schaffen gemacht, um auch seinen Teil zu erhalten. Am nächsten Morgen brachte Loth uns dann die Pakete. Er hat auch sein Teil mitbekommen. Anna habe ich auch gleich ihr Päckchen hingebracht. Also wird heute in der ganzen Familie der Teepot wohl in Betrieb sein. In den letzten Tagen sind wieder viele Gestellungsbefehle gekommen. Der Nachbarsohn von Jakob Beekmann, Martens heißt er, ist gefallen. Das ist wohl der erste von hier. Sorge dich um nichts, es geht alles gut.
Flandern, 4. Juni. Ihr Lieben alle, meine liebe Nanny. Albert hätte, wie er mir schrieb, am liebsten ein Fahrrad. Aber es lässt sich nicht verschicken. Vielleicht können wir unser Fietz mitnehmen, wenn der Krieg zu Ende ist. So stabil wie bei uns sind sie aber nicht. Auf Hollands Asphaltstraßen sausten sie nur so dahin, aber hier in Flandern bocken sie. Die alten Städte stammen aus dem Mittelalter. Aber ich glaube, die Straßen auch. An einigen Stellen hat der Krieg schwer gewütet. Aber Flandern hat ja schon oft Krieg gesehen. Seit 1500 Jahren hat die Erde sich in jedem Jahrhundert 3 bis 4 Mal am Blut satt getrunken. Die Erde aber bleibt auch ihr Leben. Auch die Flüchtlinge finden nach und nach zu ihrer Heimat zurück. Ununterbrochen geht der Flüchtlingsstrom über die großen Heerstraßen mit Autos, Wagen, Fahrrad und zu Fuß. Gestern Abend haben wir die Wochenschau gesehen. Einmarsch in Holland und Belgien, Absprung der Fallschirmjäger und Luftlandetruppen über Rotterdam, Bombardement der Stadt durch unsere Flieger. Es war schrecklich anzusehen, wie die Stadt brannte. Es ist aber doch gut, dass die Menschen so leicht überstandenes Elend vergessen. Hier in den Straßen geht der Verkehr weiter. Und die Menschen gehen mit, geschmückt, vielfach angemalt, auf Stöckelschuhen, geputzt und unbekümmert. Dazu die strahlende Junisonne über alten Mauern und Straßen.
Spezzafehn, 6. Juni. Du, mein lieber Johann, gestern und heute flatterten zum ersten Male die Siegesfahne seit dem Polenfeldzug. Jeden Mittag läuten die Glocken, eine Viertelstunde. Wie dankbar und stolz können wir doch sein. Wieso ganz anders wird eure Heimkehr sein als 1918? Gott schütze euch in der Gefahr. Ich bin stolz und froh, dass du in dieser Zeit auch mit dabei sein und deine Pflicht erfüllen kannst. Manche beneiden dich darum. Manchmal grüble ich aber auch, warum alles so sein muss. Das Zusammenleben ist so kurz. Wie viele schöne Zeiten und Stunden muss jeder doch hergeben in dieser Zeit? Vielleicht sind aber ja alle Opfer nicht zu groß für die Zukunft unserer Kinder. Einmal werdet ihr doch noch wohl stolz sein, dass ihr mit dabei gewesen seid, im Kampf um den Bestand unseres Volkes.
Am 17. Juli, in den Sommerferien, schreibt der 15-jährige Albert seinem Vater.
Lieber Papa, ich habe sehr viel zu tun mit der Kleintierzucht. Mein großer Kaninchenbock wiegt 7,5 Pfund. Vor einigen Tagen habe ich mir von Andreas de Wald zwei kleine Riesenkaninchen geholt. Eins hat sich Dams schwarze Katze leider schon einverleibt, doch dieses Mal geht sie an den Kragen. Auf ihre Ersäufung sind 50 Pfennig ausgesetzt. Sonnabendmorgen sind Volkert und ich nach Emden gefahren. Bis Oldersum fuhren wir mit dem Rad, von dort mit dem Zug. Wir haben uns durchgefragt bis zum Zollwachschiff Frisia IV. Auf diesem Schiff fährt Onkel Gross als Koch. Wir konnten dort wohnen. In der Nacht war etwas los in Emden. Als wir so recht gemütlich in der Koje lagen, ging es los. Die schwere Flak ballerte, dass man fast aus der Koje fiel. Wir zogen uns an und wollten zum Luftschutzkeller. Doch als wir den Kopf aus der Luke steckten, hörten wir den Tommy. Es ging hoi, hoi, bomboms. Darauf flogen die Bombensplitter auf das Deck, dass es nur so eine Art war. Abgekriegt haben wir nichts. Am Sonntagnachmittag sind wir mit einem Boot im Hafen gefahren. Auch sonst hat es uns gut gefallen. Montagnachmittag waren wir wieder zu Hause.
Es war, glaube ich, nicht so, dass er nun für mich so der ältere Bruder war und ich sicherlich auch für ihn nicht die jüngere Schwester. Es war vielleicht so, weil wir ja gemeinsam unseren Schulweg nach Aurich machen, mit relativ wenigen anderen Kindern aus unserer Gegend zusammen und viel miteinander zu tun hatten, viel aufeinander angewiesen waren. Einer zum Beispiel auf den anderen wartete, wenn wir mit dem Fahrrad von Aurich nach Hause fuhren, und dass wir ein kameradschaftliches Verhältnis hatten.
Albert war nicht nur passionierter Kaninchenzüchter, sondern auch ein begeisterter Sportler. Bis zum sogenannten Notabitur 1943 bekleidete er in seinem Dorf die Position eines Hitler-Jugendführers. Seine jüngere Schwester Heta war aktiv im BDM. Beide Geschwister besuchten das Gymnasium in Aurich.
Bei Albert hieß das Gefolgschaftsführer, das war so hier, also der, unser gesamter Ort. Die Kinder wurden in verschiedenen Gruppen eingeteilt. Jungzuch, Jungschar, ich weiß es gar nicht mehr. Und bei den Jungmädeln, wo ich eigentlich hauptsächlich eine Funktion hatte, war es ähnlich. Ja, das war so, dass damals, dass es ja früher weit weniger Kinder in Dörfern gab, die eine höhere Schule besuchen. Und das ist eigentlich ganz selbstverständlich darauf hinauslief, dass eben diese Schüler dann in der Hitlerjugend die Funktion, also führende Funktion heute, ist an der Ausdruck vielleicht ein bisschen, kommt einem ja vielleicht ein bisschen witzig vor, aber eben führende Funktionen übernahmen und somit eine gewisse Rolle spielten, obwohl ich eigentlich sagen muss, das war eine Funktion wie irgendwelche anderen Dinge auch, die wir übernahmen, dass wir zum Konfirmandenunterricht gingen oder dass wir zum Turnverein gingen.
Und wie stand es mit der Politik zu Hause?
Ja, es fällt mir eigentlich schwer, darüber was zu sagen, weil ich damals eigentlich irgendwelche Äußerungen oder irgendwelche Formen des Miteinanderumgehens nicht als politisch empfunden habe. Ich würde sagen, das war eigentlich das, was unser gewöhnlicher Alltag war. Und Diskussionen in dem Sinne, was wir heute darunter verstehen, war ja auch nicht das, was früher üblich war. Und man unterhielt sich, der ein oder andere hat irgendetwas erzählt. Es war von irgendjemand die Rede, kann ich mich erinnern, der sich wichtig machte. Und dann hat meine Mutter öfter eine Bemerkung wiederholt, dass ein sehr guter Bekannter von unserer Familie, ein Lehrer, der gesagt hatte, die Nazis oder die ganze Partei ist mir nicht sympathisch, wenn ich die Leute angucke, die da eine Rolle spielen.
Gleichwohl spielten auch die Schons selbst eine gewisse Rolle. So war Nanni vor dem Krieg eine Zeit lang Frauenschaftsführerin in Spetzerfehn und sie und ihr Mann waren Mitglieder der NSDAP, wenngleich ohne irgendwelche Funktionen.
Doch, Parteimitglieder, das war, ja, ich würde heute sagen, ich habe das nicht als etwas Besonderes empfunden, denn ich bin ja seinerzeit, als ich im Arbeitsdienst war, 1944, automatisch mit 18 Jahren auch in die Partei gegangen, übernommen worden oder was, und es stand auch gar nicht zur Debatte, ob ich das nun wollte oder sollte oder eben vielleicht dann lieber doch nicht wollte. Als der Russlandfeldzug begann, da kann ich mich erinnern, dass da so ganz allgemein keine gute Stimmung herrschte, nicht? Dass man so irgendwie das Gefühl hatte, das ist vielleicht bedenklich oder das kann vielleicht nicht gut gehen.
Sonntag, 22. Juni 1941. Meine liebe Nanni, ihr Lieben alle, jetzt sind die Würfel gefallen. Nun kommt Russland dran. Ob das auch für mich gilt, das muss ich in nächster Zeit entscheiden. Wir hatten heute früh die Morgennachrichten nicht gehört, weil wir unterwegs waren. Ihr könnt euch denken, mit welcher Spannung wir nachher die Proklamationen abhörten. Russland ist groß, Moskau ist weit. Aber es wird nun doch wohl etwas schneller gehen als im Weltkrieg, wo wir Tag für Tag hinter den Ruskis herrannten und sie doch nicht richtig fassen konnten. Wir wollen abwarten. Heute war ein schöner Tag. Wir haben gebadet, es war herrlich an der See. Wer weiß, wo ich im nächsten Jahr bade, vielleicht in der Wolga oder im Kaspischen Meer.
Spetzerfehn, 23. Juni 1941. Liebster du, was ist nur in diesen Tagen schon wieder alles geschehen? Daran hätten wir doch alle nicht gedacht. Ich hörte es schon gleich gestern Morgen um 5:30 im Radio. Im Nu war das ganze Haus auf den Beinen. So ist es also endlich doch so weit gekommen, was wir alle wohl im Innersten ahnden, dass doch einmal die Auseinandersetzung mit dem Bolschewismus kommen musste. Vielleicht ist es besser, sie kommt jetzt als später. Daher auch nie ein Angriff auf England. Der Führer wird wohl wie immer den richtigen Augenblick gewusst haben. Dass du dort jetzt wie auf Kohlen sitzt, kann ich mir wohl denken. Wie gerne wärst du doch mit dabei. Hoffentlich bald. Es stehen sehr viele Ostfriesen und Oldenburger vorne an der Front. Lotes in Ostpreußen, Ernst marschiert in Rumänien mit. Wer weiß, wann wir das nächste Wiedersehen feiern können. Lebe wohl, du Lieber, deine Nanni.
Johann Schon darf zu seinem Glück nicht in der Wolga baden. Er bleibt in Schleswig-Holstein, wo er seit September 1940 in verschiedenen Kriegsgefangenen-Wachkommandos eingesetzt ist.
Die Kriegsgefangenen sollen, ebenso wie die zahlreich aus den besetzten Ländern zur Zwangsarbeit verschleppten Männer und Frauen, all jene deutschen Arbeitskräfte ersetzen, die inzwischen zum Kriegsdienst eingezogen worden sind. Wachkommando Preetz in Holstein, 6. Dezember 1941. Meine liebe Nanni, ihr Lieben alle. Gestern war ich in Oldenburg, weil wir mit zwei Gefangenen zum Zahnarzt mussten und außerdem Sachen von der Ausgabestelle abholen mussten. Es gab ein Hallo, als wir abends die Sachen austeilten. Besonders die Schuhe waren sehr begehrt. Das Schuhwerk bei vielen Gefangenen ist natürlich auch sehr belämmert. Dabei müssen viele bei diesem Matsch 5 Kilometer und mehr zu den Bauernhöfen tippeln. Einige tragen schon lieber Holzschuhe als ihre kaputten Schuhe. Andere sind aber auch nachlässig. Mit einigen Nadelstichen wäre vieles noch zu machen. Solche Brüder merken wir uns übrigens. Sie bekommen extra Arbeit, schrubben, feuern, die Latrinen säubern und so weiter. Zuweilen gibt es ja auch Drückeberger, die einmal das Faulfieber haben und einen Tag im Lager bleiben wollen, indem sie krank spielen. Ihnen wird dann die Temperatur gemessen, und wenn sie kein Fieber haben, dann gibt es den ganzen Tag nichts zu essen, aber ständig Beschäftigung. Das hilft am besten. Am nächsten Morgen sind sie dann die Ersten, die sich auf die Socken machen.
Spitzerfehn, Montagabend, 5. Januar 1942. Mein lieber Johann, wie du schriebst, hast du ja Silvester und Neujahr gut verlebt. Bei uns ging es an den Feiertagen etwas still und trübe zu. Wir waren alle froh, dass sie vorüber waren. Wie großartig sind doch die Ergebnisse der Wollsammlung. Auch hier haben sich alle Einwohner beteiligt. Wir haben eine Unterhose, einen Schal und einen Pelzkragen gespendet. Die Sachen werden ja von unseren Soldaten in Russland freudig begrüßt und benutzt werden. Der Tommy beunruhigt uns in letzter Zeit doch mächtig. Sondern müssen bei Backbandbomben gefallen sein. Es dröhnte alles bei uns zu Hause. Natürlich werden ja auch allerhand Bomber abgeschossen. Die Kinder haben neulich auf dem Eise beobachtet, wie einer abgeschossen wurde.
Häufiger ist in den Briefen von Luftalarm und Fliegerangriffen die Rede. Hauptangriffsziele der alliierten Luftwaffe in der Region Ostfriesland sind Emden und Wilhelmshaven. Beide Städte beherbergen Werften und kriegswichtige Industrie. Hinzu kommt die exponierte Lage. Wegen der geringen Reichweite der britischen Bomber in den ersten Kriegsjahren sind Städte an der Nordseeküste ebenso wie das westliche Ruhrgebiet quasi natürliche Angriffsziele.
Die Angriffe auf Wilhelmshaven beginnen bereits am 3. September 1939. Der erste größere Luftangriff auf Emden erfolgt am 13. Juli 1940, gerade an dem Wochenende, als Albert mit seinem Freund in der Stadt weilt.
Am 29. Januar 1942 wendet sich die 15-jährige Heta mit einem ungewöhnlichen Anliegen an ihren Vater.
Lieber Papa, ich muss dir schnell etwas Wichtiges schreiben. Heute haben wir Kohlenferien bekommen und zugleich Aufgaben für eine Woche aufbekommen. In Deutsch haben wir einen Aufsatz auf, Zweck und Wirkung der Wollsammlung, etwa 3 bis 4 Seiten. Nun haben wir außerdem noch so viele Schularbeiten auf, dass ich bestimmt nicht damit fertig werde. Du hast doch wohl einmal Zeit dazu. Wenn du dich gleich daran machst, kannst du ihn ja noch bis Mittwoch schicken. Wir haben Deutsch beim Direktor, sonst hätte ich den Aufsatz auch wohl noch selber hinschmieren können. Ich muss jetzt sehr tüchtig zu Hause helfen. Also tu es bitte.
Johann Schon mag sich der dringenden Bitte seiner Tochter nicht verschließen. Zwar existiert der Aufsatz nicht mehr, dafür ein weiterer Brief von Heta, geschrieben knapp eine Woche später.
Lieber Papa, zunächst vielen Dank für Brief und Aufsatz. Der Aufsatz war tadellos. Ich habe ihn so abgeschrieben. Vorhin habe ich bei Gross vom Sender Belgrad das berühmte Lili Marleen gehört. Lili Marleen ist nach meiner Meinung gar nicht so schön, wie man immer sagt. Nur die Melodie ist ganz schön. Ich habe auch einen unbekannten Soldaten. Was sagst du dazu? Er heißt Heinz Metz, ist Unteroffizier. Augenblicklich auf der Krim, wohnt sonst in Düsseldorf, hat noch Mutter und Schwester. Vater ist 1915 gefallen. Er ist sicher schon bald 30 Jahre. Aber ich will ihn ja auch nicht gleich heiraten.
Kriegsgefangenen Wachkommando Preetz in Holstein, Sonntag, 8. März 1942. Ihr Lieben, meine Nanni, es freut mich, dass ihr das Paket erhalten habt. Dem nächsten Paket will ich das Buch von Wilhelm Raabe beilegen. Man muss es besinnlich lesen, dann sieht man erst den feinen, stillen Humor, der darin lebt. Solche Bücher sind vielleicht nach Ansicht mancher Zeitgenossen nicht zeitgemäß, denn Maß regiert die Stunde und zackig und stramm sind Trumpf. Aber die Nebenmelodie kann solch schmetternde Musik nicht übertönen. Es läuft doch so viel Jammer und Herzensnot nebenbei. Ich musste heute immer an Matthias Claudius' Verse denken. Wir stolze Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Wir müssen hart werden, wie unsere Soldaten, und nach dem Kriege noch härter, sagt Dr. Goebbels. Aber deshalb brauchen wir uns nicht vor dem Schönen und Guten, vor dem Gefühl und der Weichheit zu verschließen. Es ist wohl am besten, wenn man hart gegen sich und weich gegen andere ist. Das heißt, nicht nachgiebig, sondern verständnisvoll.
Spezzafen, 20. März 1942. Lieber Papa, Montag haben wir frei, weil dann Abitur ist, wenn wir erst soweit sind. Sehr viele von den Jungs sind schon eingezogen. In der Deutschstunde haben wir heute über den Unterschied von Liebe und Verliebtheit gesprochen. Das ist doch noch reichlich verfrüht für uns. Der Direktor fragte ganz naiv einen Jungen, ob er schon einmal verliebt gewesen wäre. Er staunte, dass wir alle lachten. Manchmal kommt es mir so vor, als ob der Direktor hier nicht nach Ostfriesland passt. Heute bekamen wir eine englische Arbeit zurück. Ich hatte natürlich eine 2. Hermann Lübbe hatte auch nur eine 2 und ärgerte sich, dass seine Arbeit nicht besser war als meine. Mit dem lebe ich überhaupt auf Kriegsfuß. Er ist wütend, dass ich besser Englisch kann als er. Dabei bin ich ja nur ein Mädchen. Übrigens, kannst du dich nicht mal in Kiel umsehen, ob es noch Bastumhängetaschen gibt? Ich habe nämlich überhaupt keine. Dann haben wir auch keine Zahnpasta und braune Schuhcreme mehr. Wenn es irgend geht, dann hamster doch mal was. Viele herzliche Grüße von Heta.
Spezzafen, 2. April. Lieber Vater, gestern haben wir Ferien bekommen. Mein Zeugnis ist gut ausgefallen. Nach den Sommerferien werde ich wahrscheinlich als Unterführer zur Kinderlandverschickung nach Niederösterreich oder Bayern fahren. Mama wird dir wohl schon mitgeteilt haben, dass ich zum Gefolgschaftsführer in Spezzafen ernannt bin. Mir ist an diesem Posten nichts gelegen und ich drücke mich, so viel ich kann. Im Juli fährt unsere Klasse wahrscheinlich nach Weimar. Ich spare jetzt schon, die 90 Reichsmark beieinander zu bekommen.
Spezzafen, 3. April. Lieber Papa, endlich komme ich dazu, deine letzten Briefe zu beantworten. Vielen Dank für das schöne Gedicht und das Briefpapier. Heute habe ich mir von Magda Tammen ein Buch geliehen, in dem auch etwas über Frauen und Mädchen in den Kolonien steht. Auch jetzt noch besuchen Mädchen und Frauen die Kolonialschule in Rendsburg, um sich später in den verschiedensten Berufen in Afrika zu betätigen. Das wäre doch etwas für mich. Kannst du dich nicht einmal erkundigen, wie das damit ist? Wie alt man sein muss und so weiter. Ich brauche ja nicht gleich morgen nach Afrika abzufahren. Vielleicht bekommen wir die Kolonien ja auch gar nicht wieder.
Spezzafen, 7. April. Mein lieber Johann, soeben war der Kadaverwagen da und hat unsere beiden toten Kälber geholt. Ich muss es dir wohl erst erzählen. Onkel Albertus meinte in den letzten Tagen schon, dass die Kuh noch vor Ostern kalben würde. Dabei war sie so dick, dass jeder, der sie sah, schon damit rechnete, dass sie 2 Kälber bekommen würde. Heute Morgen schien dann auch die Geburt vor sich zu gehen. Dann war aber auf einmal Schluss. Sie lag und fraß ganz ruhig, als ob nichts geschehen wäre. Gegen Mittag habe ich dann Tierarzt Kortmann angerufen, er war aber nicht zu Hause und kam deshalb erst gegen 3 Uhr. In kurzer Zeit hatte er beide Kälber geholt, sie waren aber beide tot, vollständig ausgewachsene Kälber. Kortmann meinte, sie würden am Morgen noch gelebt haben. Wir sind ja so froh, dass wir wenigstens die Kuh behalten haben. Es tat mir aber doch so furchtbar leid, und ich mache mir noch immer Vorwürfe, dass ich nicht gleich am Morgen den Tierarzt gerufen habe.
Spezzafen, Pfingsten 1942. Lieber Papa, heute ist das Wetter wenig pfingstlich. Ein Regenschauer jagt den anderen. Eben hagelt es sogar. Eben habe ich an meinen Afrikasoldaten geschrieben. Er schrieb in seinem letzten Brief, in Afrika wäre es sehr langweilig. Ihre einzige Abwechslung bestünde aus Sandstürmen, Schlangen, Skorpionen und Fliegen. Sie selbst, die stolzen Wüstensöhne, seien verlaust und verdreckt. Ich lasse mich dadurch natürlich nicht abschrecken. Nach Afrika gehe ich doch.
Ich kann mich erinnern, dass ich noch sehr klein war, als ich immer schon von Afrika sprach und Bilder von Afrika sehen wollte und mir Bücher anguckte und auch immer sagte, ich möchte dahin nach Afrika. Dass dann nachher noch der politische Aspekt dazu kam, dass die meisten ehemaligen deutschen Kolonien eben in Afrika waren und unsere offizielle Politik darauf hinsteuerte, dass uns eben diese Kolonien eines Tages als Volk ohne Raum auch wiedergegeben werden müssen. Das hat sicherlich mit dazu geführt, dass es mir dann auch Spaß gemacht hätte, da irgendjemand zu sein, der auch, ja, man ist fair, man hat was zu sagen. So wie ja auch die gesamte Literatur über Afrika bzw. die ehemaligen deutschen Kolonien, denn darum hat es sich eigentlich immer gehandelt, so abgefasst war, dass die Schwarzen, die Afrikaner, das waren ja Menschen zweiter Klasse. Und die Weißen, das waren diejenigen, die dem Land überhaupt erstmal seinen Stempel aufgedrückt hatten und wichtig für die Entwicklung dieses Kontinents gewesen waren. Und vielleicht zu denen zu gehören, ich weiß es nicht, es war sicherlich etwas romantisch, aber auch so ein bisschen, ja, ich wäre auch gerne wichtig.
Spezzafen, 8. Februar 1943. Du, mein lieber Johann, gestern bin ich nun endlich mit der Einkocherei fertig geworden. 23 Büchsen und 27 Gläser haben wir zusammengekriegt. Es macht doch keine Freude, die Schlachterei bei solchem Wetter zu erledigen. Heute Nachmittag war die Trauerfeier für Dietrich Ulrichs hier in der Schule. Heta und ich waren auch hin. Die Schule war bis auf den letzten Platz gefüllt. Es war recht feierlich, aber bitterschwer für die Angehörigen. Die Eltern sind alt geworden, Frau Ulrichs war bald nicht wiederzuerkennen. Er ist gerade vor Weihnachten vor Sewastopol durch Kopfschuss gefallen. Am Vormittag war in Strackholt die Trauerfeier für Focke Hinrichs. So geht es augenblicklich ständig fort. Wie viel Opfer fordert doch in der ganzen Welt dieser grausame Krieg? Warum muss nun auch wohl gerade dieser Winter so außergewöhnlich kalt sein? Man hört so viel von erfrorenen Gliedmaßen unserer Soldaten.
Kriegsgefangenenwachkommando Prezenholstein, 15. Februar 1943. Meine liebe Nanni, ihr Lieben alle. Der Winter will uns immer noch nicht verlassen und die Kameraden im Osten wären doch so froh, wenn er endlich das Feld räumen würde. Dann wird der Bolschewik auch wieder merken, was seine Harke ist. Die Feindpropaganda ist ja schon etwas abgeflaut. Die angeblichen Erfolge der Russen im Osten waren doch nur klein im Verhältnis zu den riesigen Frontabschnitten. Dass Rückschläge nicht ausbleiben, hat Dr. Goebbels auch, ja, in seiner Rede erklärt. Wo gehobelt wird, da fallen eben Späne. Aber es ist doch ein sehr großer Unterschied zwischen dem Ersten und diesem Weltkrieg.
Auf der Reise. Berlin, 10:30 Uhr abends. 26. Mai 1943. Ihr Lieben alle. Wir sitzen auf dem Bahnhof und essen, schreiben, schlafen oder reden. Im Zug bis Berlin habe ich zum größten Teil geschlafen. Eben in der S-Bahn waren ganz nette kleine Berliner Jungs. Die haben sogar unsere Koffer getragen und wollten mit uns nach Polen.
Heta auf dem Weg in ein sogenanntes Osteinsatzlager des BDM. Das Lager befindet sich in einem ehemaligen polnischen Dorf östlich von Posen, aus dem die einheimische Bevölkerung vertrieben und statt ihrer Deutschstämmige aus Russland angesiedelt worden sind.
Zuppenfeld ist ein Ort im damaligen Wartegau und das wurden aus dem Reich, wie man das nannte, also aus Deutschland, wurden Leute aus der Hitlerjugend dahin geschickt, die eine Zeit lang Ernteeinsatz oder Einsatz in Familien machten. Und ich bin, glaube ich, 6 Wochen damals da gewesen. Es war eigentlich mehr Abenteuerlust, dass ich mich dazu gemeldet habe.
Truppenfeld, 1. Juni. Meine Lieben daheim. Heute bin ich zum ersten Mal richtig im Einsatz gewesen. Meine Leute sind ganz gemütlich. Umsiedler aus Bessarabien mit dem schönen Namen Morgenstern. 4 Kinder. Else, Ewald, Bolat und Erika. Das Kleine ist ein ganz verwöhntes Gör. Na, die Leute hier haben auch von Kindererziehung nicht allzu viel Ahnung. Wenn es weint, kommt es auf den Arm und wird getröstet. Ich sagte heute, Sie müssen mal die Kleine in die Stube stellen, damit es nicht immer Menschen sieht. Dann hört es schon von selber auf. Die Entrüstung. Aber Fräulein, unsere Erika darf doch nicht heulen, da bekommt es ja ein ganz schiefes Maule. Ich habe vielleicht gelacht. Meine Kinder werden später aber mal anders erzogen.
Wir haben in der Zeit auch, soweit ich mich erinnern kann, kaum einen Polen gesehen. Polen waren ja alle damals schon aus diesen Gebieten vertrieben worden. Ich kann mich nur erinnern, dass wir im Kindergarten, in der Küche eine Frau hatten und es fand ein Gespräch statt. Ich weiß nicht mehr, worüber es ging. Und dann war irgendwie von Polen die Rede und da sagte sie, sie sprach also perfekt Deutsch, fließend Deutsch, da sagte sie, ich bin Pole. Und da war ich innerlich also völlig entsetzt, weil das für mich irgendwo etwas war, ja, Polen sind etwas Minderwertiges. Das war so, ohne dass ich nun darüber nachgedacht habe, warum die minderwertig waren oder dass ich mir da nun besondere Vorstellungen machte.
Truppenfeld, 9. Juni. Liebe Mama, du meinst, ich schreibe nicht über meine Arbeit. Morgens muss ich abwaschen, Kartoffeln schälen, ausfegen, einkaufen etc. Und nachmittags meistens nähen oder stopfen, manchmal auch im Garten arbeiten. Eben schrie die kleine Erika wie besessen, sie hatte einen Federhalter in den Mund gesteckt. Ich habe ihn natürlich gleich weggenommen. Heute Nachmittag fahre ich sie vielleicht aus und besuche meine Kameradin Lissy. Lissy bekommt laufend stumme Liebeserklärungen von einem Junggesellen bei ihnen in der Nähe, der unbedingt eine Frau haben will. Sie hat schon richtig Angst. Dann haben sie noch einen Deutschpolen, schicker Bengel, 17 Jahre, der auch nicht ganz ohne ist. Unser Pole kommt fast gar nicht in die Küche. Er schläft im Stall. Sieht aber auch aus wie ein Deutscher. Hat Ähnlichkeit mit Albert. Albert braucht natürlich nicht beleidigt zu sein.
Im Herbst 1943 wird Albert zur Marine eingezogen.
Stralsund, 5. Januar 1944. Meine Lieben, heute schreibe ich euch aus einem besonderen Anlass. Heute Nachmittag verkündete urplötzlich der Kompaniechef, 11 Matrosen der Abteilung werden auf ein Frontkommando abkommandiert. Darunter war ich. Wir freuen uns sehr, dass wir endlich mal an Bord kommen. Morgen früh um 4 geht die Reise los, Richtung Osten. Macht euch bitte keine Sorgen, meine Lieben. An Bord, 8. Februar. Lieber Vater, augenblicklich liegen wir noch in Gotenhafen. Wir liefen schon am 7. Januar auf eine Mine in der Danziger Bucht und kamen zur Ausbesserung nach Swinemünde ins Dock. Bei der Mine ist alles glimpflich abgegangen. Der Schreck war das meiste. Sonntag waren wir nach Danzig auf Kurzurlaub, ein Tag. Es hat mir dort fabelhaft gefallen. Wenn alles klar geht, sind wir am 1. März frontklar und können auf Feindfahrt gehen.
Gotenhafen ist der zur Nazizeit gebräuchliche Name für Gdingen. Mitte März ist es endlich soweit, der erste richtige Einsatz.
Meine Lieben, wir sind am 11. von Gotenhafen ausgelaufen in den finnischen Meerbusen, wo wir vor Wochen auch schon waren, jedoch damals leider keine Feindberührung hatten. Jetzt haben wir mehr Glück in der Beziehung. Am 12. haben wir russische Stellungen östlich von Narva beschossen. Der Wehrmachtsbericht vom 13. hat es sogar erwähnt, wie ihr wohl gelesen habt. Seitdem haben wir weitere Untersuchungen durchgeführt, von denen ich aber nichts schreiben darf. Voraussichtlich bleiben wir einige Wochen hier. Jedenfalls freuen wir uns, nach dem langen Herumgammeln vor der deutschen Küste endlich zum Einsatz gekommen zu sein. Wenn es so weitergeht, bekommen wir noch das Zerstörerabzeichen.
Langstedt bei Schleswig, 23. März 1944. Mein lieber Junge, es freut mich, dass es dir an Bord so gut gefällt. Eines möchte ich dir noch ans Herz legen. Wenn dir an Land geht, dann setze nicht deinen Stolz darin, alles mitzumachen. Halte dich rein an Körper und Seele. Es ist keine Heldentat, eine Kneipe mit Damenbedienung und so weiter aufzusuchen. Aber es kostet verdammt viel, die Erinnerung wieder loszuwerden. Ich war auch einmal in deinem Alter und habe mir den Betrieb angesehen, nicht mitgemacht. Aber ich musste mich übergeben vor Ekel. Sei vorsichtig, mein lieber Junge. Doch ich will keine Moralpredigt halten. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann.
An Bord, 27. März 1944. Meine Lieben, mir geht es weiter tadellos. Augenblicklich liegen wir im Hafen und treffen Vorbereitungen für die nächste Fahrt. Hoffentlich geht es bald wieder ran. Wir haben ja schon ein halbes Jahr Soldat auf dem Buckel und haben auch schon fast die Hälfte unserer Bordzeit rum. Zuerst war ich ja erschreckt über das wilde Leben hier an Bord. Doch in diesem Vierteljahr habe ich mehr Erfahrung gesammelt und Menschenkenntnis wie in den letzten Jahren.
Spezzafin, Donnerstag, 27. April. Mein lieber Junge, endlich wieder ein Lebenszeichen von dir. Wir nehmen ja an, dass ihr unterdessen wieder ausgelaufen seid, da wir so lange nichts von dir hörten. Ach, es ist schwer, wenn die Wochen des Wartens kommen, und wir wissen ja auch nie, wo unsere Gedanken dich suchen müssen. Seit einigen Tagen haben wir zwei kleine Schaflämmer, Bertheleins ganze Freude.
An Bord, 28. April. Meine Lieben, in aller Eile schreibe ich noch einige Zeilen. In 10 Minuten geht die letzte Post ab. Wir laufen noch heute Abend aus. Es geht wieder in das alte Einsatzgebiet.
Spezzafin, Sonntagabend, 7. Mai 1944. Mein lieber Johann, gestern gegen Abend hatte ich ein aufregendes Erlebnis. Wie ich bei der Post war, kam der 8-Uhr-Zug von Aurich. Gerade war er vorbeigefahren, da ging ein Höllengeknatter los. Ehe ich recht zur Besinnung kam, war schon alles vorbei. 3 Flugzeuge hatten wieder im Tiefflug geschossen. Die Aufregung kannst du dir vorstellen. Glücklicherweise ist alles gut abgelaufen. Der Zug ist wohl getroffen, aber es sind keine Menschen verletzt. Wie sehnt man sich doch manchmal nach Ruhe und Frieden. Aber es wird in der kommenden Zeit noch recht vieles geschehen müssen, bis die Friedensglocken läuten. Ich bin jeden Morgen gespannt, ob die Invasion wohl schon gestartet ist. Die scheinen sich das gewagte Unternehmen aber doch nicht recht zu trauen, die Feiglinge, die weiter nichts können, als die Zivilbevölkerung zu vernichten.
Spezzafin, 1. Juli 1944. Lieber Albert, sag mal, ist das wirklich wahr, dass ihr dort allmählich verblödet? Dann ist es wohl überall so, wo mehrere zusammen sind. Aus dem Arbeitsdienst habe ich das auch schon mehrfach gehört. Aber ich glaube, nach einer Lateinstunde bei Rowohlt und einem Kapitel Tacitus oder Livius würdest du diese Art Geistesarbeit bestimmt auch als geisttötend verschmähen. Und wenn der alte Horaz versucht, uns die himmelschreienden Zustände der Sittenlosigkeit im alten Rom klarzumachen, würde dein Geist auch manchmal versagen. Rowohlt gibt sich größte Mühe, uns in noch einigermaßen richtigen Worten das Wichtigste wenigstens erahnen zu lassen. Besonders viel ist von der Dame Kleopatra die Rede, die Rowohlt einmal als verhängnisvolles Unholzweib und dann wieder als wahrhaft königliches Weib anspricht. Wenn du einmal eine solche Stunde mitmachen könntest, würdest du wahrscheinlich Tränen lachen.
Nach der Bordzeit wird Albert an die Marinekriegsschule Schleswig versetzt. Anfang August ist das Schulschiff, auf dem die Ausbildung stattfindet, Ziel eines Bombenangriffes. Die Marinesoldaten erleben Augenblicke höchster Angst und Not. Albert schreibt davon in einem Brief, der allerdings nicht mehr existiert. Es sieht so aus, als hätte ihn jemand nach dem Krieg aus der Sammlung entfernt. Lediglich die Antwort der jüngeren Schwester ist erhalten.
Spezzafin, 10. August 1944. Lieber Albert, heute kam dein Brief von Schleswig an. Wir freuen uns, dass du wieder bei deinen alten Kumpels gelandet bist. Wie geht es dir mit deiner Angst, wenn es nicht indiskret ist, danach zu fragen? Du hast Mama eine ziemliche Sorge gemacht mit deinem Gerede. So etwas kann ja jedem mal vorkommen. Aber man muss nicht zu anderen darüber reden. Du kommst ja auch sonst mit allem alleine klar.
Ich denke, das ist die allgemeine Haltung, die uns damals eingeprägt wurde. Es gehörte sich nicht, Angst zu zeigen. Man steht zu dem, was auf einen zukommt, oder man stellt sich dem, und es wird erwartet, dass man mit den Schwierigkeiten, mit denen man zu tun hat, dass man damit fertig wird. Und dass ich sicherlich auf der anderen Seite mich in die Angst überhaupt nicht hineinversetzen konnte. Und eigentlich da eine Sache gestreift habe, über die ich im Grunde genommen gar nicht mitreden konnte.
Auf die Ermahnung seiner Schwester, keine Angst zu haben, antwortete Albert:
Meine Lieben, habe heute Hitas Brief erhalten. Herzlichen Dank. Ebenso für das Paket, das ich gestern Abend abgeholt habe. Die Aktentasche ist ja tadellos. Ich werde in meiner Gruppe sehr beneidet deshalb. Der Unterricht geht jetzt in vollen Zügen. Hoffentlich gehen die 3 oder 6 Monate bald rum. Wir Zerstörerfahrer hoffen, alle wieder zum Verband zu kommen.
Spezzafin, Donnerstagabend, 7. September 1944. Mein lieber Junge, heute Abend tobt ein gehöriger Sturm. Ich war vorhin noch mit dem Rad unterwegs, war aber froh, als ich das Haus erreicht hatte. Gestern Nachmittag war ich nach Leer. Dort sprach die Reichsfrauenführerin. Gegen Abend, wir saßen in Leer im Keller, war war der große Angriff auf Emden. Hita hat heute während der Schulzeit mit vielen anderen Butterbrote gemacht für die Obdachlosen. Es sollen ca. 12.000 sein. Es ist doch grausam. Die Stimmung ist hier ernst, doch nicht hoffnungslos.
Deutschkrone, Pommern, 7. September. Mein lieber Junge, du möchtest gern wissen, was wir treiben. Wir bauen am Ostwall. Wo und wie, das darf ich natürlich nicht schreiben. Mit uns arbeiten Tausende von Volksgenossen, auch Frauen, Mädchen, politische Leiter, HJ und so weiter. Man muss staunen, wie schnell und den Umständen entsprechend gut alles organisiert wurde. Wir wollen aber hoffen, dass der Russe nicht bis hier kommt.
Spitzerfing, 10. September. Liebes Brüderlein, jetzt dürfen wir endlich regelrechten Kriegseinsatz machen. Auf diese Maßnahme haben wir alle sehnlichst gewartet. Wir sind von morgens 8 bis 12 Uhr in der Mütterschule und machen Brote fertig für die Emder, die beim letzten Angriff ausgebombt sind. Es ist ein schönes Gefühl, mithelfen zu dürfen.
Spätzerfeen, Dienstagabend, 19. September. Mein lieber Junge, Sonntag war hier große Aufregung, als Alarm Küste war. Jetzt hat sich aber alles wieder beruhigt. Nun der Krieg immer mehr in unsere Nähe rückt, ist mancher doch schon in großer Sorge. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Ostfriesland vielleicht noch mal geräumt werden müsste. Aber damit wäre ja immer der Krieg noch nicht verloren. An dem Endsieg zweifle ich ja heute auch immer noch nicht. Was uns dann bevorstünde, wenn es nicht so sein würde, ist ja gar nicht auszudenken.
Carolinen Siehl, 26. September. Lieber Albert, du staunst sicher, dass ich dir von hier schreibe. Ich bin inzwischen im Kriegsdienst gelandet. Wir sind zur Betreuung der ca. 200 Schipper des Friesenwalds hier. Ich bin diese Woche beim Innendienst. Wir müssen das Haus sauber machen und kochen. Das Essen geht. Wir haben auch in weiser Voraussicht der Dinge für genügend Eigenverpflegung gesorgt. Anni hat ein ganzes selbstgebackenes Weißbrot mit, dazu Butter, ich Schinken und Maria Honig.
Ab Frühjahr 1944 ist Ostfriesland in militärische Abwehrplanungen einbezogen, die vor allem der erwarteten Invasion alliierter Verbände im Bereich der Nordseeküste gelten. Mehrere Monate lang wird versucht, eine Verteidigungslinie aufzubauen, den sogenannten Friesenwall. Die Bemühungen bleiben militärisch bedeutungslos.
Schleswig, 30. September 1944. Meine liebe Mama, herzlichen Dank für deinen Brief. Das mit dem Friesenwall war ja ganz neu. Ich kann mir die Aufregung in Ostfriesland vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass eine solche provisorische Widerstandslinie lange einen feindlichen Druck aushalten würde. Im Allgemeinen hat sich ja die Front im Westen gefestigt. Ich bin der Ansicht, dass schon bald der große Umschwung im Westen kommt.
Spitzerfeen, 4. November, lieber Albert. Freitag werde ich nun zum Reichsarbeitsdienst eingezogen und will dir schnell meine neue Adresse schicken. Arbeitsmaid Margareta Schuhn, RAD Lager Worpswede, Bezirk Bremen. Sang- und klanglos ist unsere Schulzeit nun so plötzlich zu Ende gegangen. Unser Abitur haben wir zwar gefeiert, aber amtlich ist es noch nicht, dass es uns geschenkt wird.
Aber gestern war ich mit sehr vielen eigentlich netten Leuten zusammen. Wir waren damals 18, war eine gute Zeit. Ja, das war Kameradschaft, Freundschaft, lange Gespräche, besinnliche Gespräche. Und auf der anderen Seite war es das letzte Kriegshalbjahr, es war eine sehr unruhige Zeit. Aber es war so, dass wenn ich mich zum Beispiel an die Ardennenoffensive im Dezember 1944 erinnere, das war für uns oder für die meisten aus unserer Gruppe war das völlig klar, dass nun so der Krieg nun wieder eine Wendung nehmen würde. Nicht? Das war einfach etwas, es sollte nicht anders sein und es ging auch nicht anders.
Worpswede, 18. Dezember. Mein lieber Albert, heute muss ich mal wieder so unendlich viele Briefschulden erledigen. 4 Briefe sind bereits fertig. Vorhin kam ich mit einer Kameradin ins Gespräch. Wir haben uns über Nationalsozialismus und Religion unterhalten. Das ist mächtig interessant, weil sie katholisch ist. Ich habe sie sehr gern. Überhaupt finde ich es schön, dass man im Arbeitsdienst so sehr viele Menschen kennenlernt. Leider ist nun auch unsere letzte Hoffnung auf Weihnachtsurlaub dahin. Was war das früher schön, als man Weihnachten zur Kirche ging und überall hinter den unverdunkelten Fenstern die Weihnachtsbäume brennen sah. Man könnte laut losheulen, wenn man daran denkt. Soeben kommt unsere Führerin herein und erzählt, dass unsere Truppen im Westen zum Gegenangriff angetreten sind. Ein lauter Freudenruf war die Antwort. Wir sind alle richtig glücklich.
Schleswig, 2. Weihnachtstag 1944. Liebe Mama, Wegen der Meldung zur Infanterie brauchst du dir wirklich keine Sorgen zu machen. Es ist eben nur für den Fall, dass die Infanterie Ersatz braucht. Wir gelten nämlich als Elitetruppen.
Spitzerfehn, Freitagnachmittag, 19. Januar. Meine liebe Hita, deinen Brief vom 17. will ich gleich beantworten. So gerne ich dich in diesem Sommer auch zu Hause gehabt hätte, ist es mir doch lieber, wenn du gleich in einen Beruf hineinkommst. Es war mir nur nicht recht, dich als Flak- oder Luftwaffenhelferin zu wissen. Und Straßenbahnerin, da hättest du zu Hause ja genauso gut deine Zeit nutzbringend anwenden können. Nun du aber die Absicht hast, dich als Schulhelferin zu betätigen, ist mir das viel lieber. Dass du dich zu dem Beruf eignest, glaube ich ganz bestimmt. Nach Kriegsende kannst du dich ja immer noch auf einen anderen Beruf vorbereiten, wenn es nötig sein sollte.
Swinemünde, Donnerstag, 25. Januar 1945. Meine liebe Nanni, ihr Lieben, die Lage ist sehr ernst. Um das einzusehen, dazu braucht man kein Pessimist zu sein. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass sie gemeistert wird. Unser Führer heißt noch immer Adolf Hitler. Seiner Führung wollen wir vertrauen und ihm folgen. Heute habe ich etwas Gutes geleistet. Ich habe nämlich meine Pantoffeln geflickt und außerdem meine Socken gestopft. Schade um das Stopfgarn, werdet ihr denken. Da seid ihr aber doch nicht so ganz im Bilde. Schön sehen die Reparaturen ja nicht aus, aber sie sind haltbar.
Ich glaube, es war die allgemeine Unsicherheit, die Menschen auch etwas hat sagen und tun lassen, was ihnen sicherlich einige Jahre danach gar nicht mehr verständlich gewesen ist. Vielleicht war es auch bei meinem Vater mehr so, er fühlte sich verpflichtet, den anderen irgendwo einen Halt zu geben, und einen anderen Halt wusste er damals nicht.
Der letzte Kriegsbrief von Hitler, der erhalten ist, datiert vom 6. Februar 1945.
Mein lieber Albert, ich habe mich nun entschlossen, noch ein halbes Jahr als Kameradschaftsälteste hier zu bleiben, weil mir der Arbeitsdienst wirklich gut gefällt. Wahrscheinlich will ich nun doch RAD-Ärztin werden. Mama ist sehr froh, dass ich hier bleibe und nicht zur Luftwaffe brauche. Heute Nachmittag gehen wir, das heißt der Innendienst, ins Kino. Es wird die Feuerzangenbowle gegeben. Wie geht es dir eigentlich jetzt? Mama schrieb etwas von einem Sonderkommando.
Stralsund, 6. März 1945. Mein lieber Junge, ich bin am Sonnabend von Swinemünde nach hier abkommandiert. Ich hatte dort einen Lehrgang für Flugzeugerkennungsdienst mitgemacht. Darauf wurden wir nach Stralsund abkommandiert und sollten dann auf Flugwachen eingesetzt werden. Mich haben sie aber gleich hier für die Schreibstube zurückbehalten. Ich hatte einen Bluterguss im linken Knie, etwas humpeliger noch, aber es geht doch schon wieder. Im Notfall kann ich mit einspringen und den Russen mit Bremsen helfen. Mit der Panzerfaust kann ich auch umgehen. Wir dürfen den Mut nicht sinken lassen. Denn wenn wir jetzt schlapp machen, dann sind wir für alle Zukunft ein Volk ohne Ehre, Recht und Heimat.
Spitzerfehn, Montag, 25. März. Mein lieber Junge, in den letzten Tagen war es hier etwas unruhig, sehr, sehr viele Luftangriffe und dann der Großalarm. Aber vielleicht kommt es hier ja doch nicht zum Schlimmsten. Es geht alles seinen gewohnten Gang. Das Wetter ist wunderbar, ein herrlicher Frühling.
Schleswig, 27. März. Meine Lieben, zunächst einmal ein recht frohes Osterfest. Hoffentlich werden wir bald abkommandiert. Das Schlimmste ist die Ungewissheit. Man weiß nie, wie man dran ist und wie lange der ganze Zauber hier noch dauert. Wenn man die augenblickliche Lage bedenkt, so ist es mir unerklärlich, weshalb wir immer noch hier sind. Aber das kann ja der Einzelne nicht beurteilen.
Der letzte Brief der Sammlung. Stralsund, Mittwoch, 18. April 1945. Meine liebe Nanni, ihr Lieben. Ich kann mir vorstellen, dass ihr viel Arbeit habt, wo jetzt die Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Aber es hilft ja alles nicht. Die Decke ist in unserem Vaterland knapp geworden. Da müssen alle sich etwas zusammenkrümmen. Man begreift es doch nicht, dass es noch Leute gibt, die sich vor dieser Pflicht drücken wollen. Hoffentlich ist Hitta inzwischen zu Hause eingetroffen. Sie schrieb mir, dass sie versuchen wollte, über Bremerhaven zu fahren. Albert schrieb mir auch. Er ist furchtbar aufgebracht darüber, dass der Lehrgang noch verlängert ist und sie noch nicht zum Einsatz kommen. Ich muss immer an euch denken, ihr Lieben. Ich habe mir tagelang viele Gedanken über den Kriegsverlauf und über euch Lieben und eure Zukunft gemacht. Da fiel mir das Wort ein: Es kann mir nichts geschehen, als was Gott hat ersehen und was mir nützlich ist. Ihm befehle ich euch. Was ihr sonst für Maßnahmen treffen müsst, das muss ich euch überlassen. Ich wünsche dir, meine liebe Nanni, weiterhin ein tapferes Herz.
Epilog.
Zum Kriegsende kann ich eigentlich nur sagen, es war ein zwiespältiges Gefühl. Einerseits, Gott sei Dank, nur ist das endlich zu Ende. Andererseits, was kommt jetzt? Oder wenn ich es so überlege, habe ich ja auch niemals gedanklich mich mit irgendeiner anderen Perspektive als mit der beschäftigt, die uns täglich umgab.
Albert kam die letzten Kriegstage doch noch zum lang ersehnten Einsatz. Und zwar auf einem sogenannten Sprengboot, ein Himmelfahrtskommando mit hohen Todesraten. Doch es ging glimpflich ab. Mit Kriegsende geriet Albert in britische Gefangenschaft, ebenso wie sein Vater. Beide kehrten im Sommer 1945 nach Spetzerfehn zurück. Albert wurde Volksschullehrer, er starb 1993.
Heta, meine Mutter, gelangte Mitte April 1945 aus dem Arbeitsdienst via Hamburg zusammen mit einer Freundin auf abenteuerlichen Wegen nach Ostfriesland. In Hamburg entging sie bei einem Bombenangriff nur knapp dem Tod. Heute lebt sie zusammen mit ihrer Schwester Bertha im elterlichen Haus in Spetzerfehn.
Soweit dieses Kapitel aus der Geschichte der Familie Schon. Eine Familie, die verstrickt war in das NS-System, wie abermillionen andere Deutsche auch.
Und ich, der Nachgeborene, der Enkel, Neffe und Sohn, der alles aus heutiger, nachträglicher Sicht beurteilen kann? Gewiss ist, 1952 geboren zu sein, statt vielleicht 1922 oder 1902, das ist keine Gnade und kein Verdienst, sondern Zufall. Glücklicher Zufall.
In einer Koproduktion mit dem WDR hörten Sie vom Deutschlandfunk: Macht euch bitte keine Sorgen, meine Lieben. Die Geschichte einer deutschen Familie im Spiegel von Kriegsbriefen. Ein Feature von Andreas Wojak. Es sprachen Sigrun Höhler, Martina Rester, Matthias Hase, Alf Marholm, Alexander Mokos und Hendrik Stickan. Zwischenmusik aus Meine kleine Nostalgie für Klavier von und mit Thilo Medek. Ton Ingeborg Kiepert. Technik Ernst Hartmann, Regie Rudolf-Jürgen Bartsch.
Wir möchten nicht versäumen, unsere Hörer darauf hinzuweisen, dass die Kriegsbriefe einer Familie in Deutschland 1939 bis 1945, herausgegeben von unserem Autor Andreas Wojak, in einer sehr schönen, aufwendigen Ausstattung bei der Edition Temmen, Bremen erschienen sind. Wir werden auch weiterhin unsere Pflicht tun, ist der Titel. Karl-Heinz Janssen schrieb ein Vorwort und Heda Schon ein Nachwort. Das Feature konnte nur einen Ausschnitt aus der Briefsammlung präsentieren.